Ein Ehepaar wurde Ende des 18. Jahrhunderts in Augsburg öffentlich wegen eines Mordes hingerichtet. Der Mann, er stammte ursprünglich aus Nürnberg, zog aber als junger Erwachsener nach Augsburg. Und in dieser Stadt, da lernte er eine Familie Gleck kennen. Und er verliebte sich in die Tochter des Hauses. Doch der Vater, er erlaubte nicht, dass seine Tochter sich mit diesem jungen Mann traf. Das erzürnte die Verliebten so sehr, dass der Mann seine Auserwählte überredete, ihren Vater zu vergiften. Und der grausame Plan gelang. Es wurde auch kein Verdacht geschöpft. Die beiden heirateten. Und der Mann erbte den ganzen Besitz ihres Vaters. 21 Jahre lang lebten sie nach außen hin glücklich als Ehepaar. Doch insgeheim plagten sie immer wieder große Gewissensnöte. Irgendwann wurde die Last so groß, dass die Frau es nicht länger ertragen konnte und sie gestand ihr Verbrechen. Der Mann wurde verhaftet und nach einem Prozess mit der Frau zusammen für ihren Mord mit dem Tod bestraft und schändlich hingerichtet. Dieses Paar, es wusste, dass sie ein Verbrechen begangen hatten, indem sie den Vater töteten. Denn das sechste Gebot ist in jedem Land und jeder Kultur, mehr noch in jedem einzelnen Gewissen, völlig bekannt. Davon lesen wir in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 13. Hier lautet das sechste Gebot: Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. In Deutschland wird vom Bundeskriminalamt über Verbrechen eine öffentliche Statistik geführt. So kann man einsehen, dass in dem letzten Jahr, das statistisch aufgeführt ist zurzeit, im Jahr 2021, 2980 Straftaten gegen das Leben es gegeben hat in Deutschland. 2980 Straftaten gegen das Leben. Davon 643 Morde, 1448 Totschläge und 786 Mal fahrlässige Tötung. Und wir fragen uns erstens, was ist denn mit Töten gemeint? Töten bedeutet, den Tod von jemand zu verursachen oder herbeizuführen, sodass man ein Leben zerstört. Aber auf eine Weise, wie es unrecht ist. Es ist eine Straftat gegen das Leben. Und hier ein unrechtmäßiges Töten, eine Straftat gegen das Leben, wo das Leben genommen wird, zerstört wird. Und hier geht es nicht nur um das Leben eines anderen, sondern bei dem Gebot, du sollst nicht töten, ist auch das eigene Leben mit eingeschlossen. Im Katechismus, in der 72. Frage heißt es, das sechste Gebot verbietet uns das eigene Leben oder unberechtigterweise das Leben unseres Nächsten zu nehmen, sowie alles, was darauf abzielt. Also hier geht es darum, das eigene Leben oder unberechtigterweise das Leben unseres Nächsten zu nehmen. Das ist verboten. Aber hier gibt es noch einen Zusatz, eine kleine Erklärung dazu, so wie alles, was daraufhin abzielt. Vielleicht, wenn man so über die 10 Gebote nachdenkt, ist das 6. Gebot eines, wo man sagt, okay, ja, also damit habe ich nichts zu tun. diejenigen, auf die das sechste Gebot sich bezieht, die sind hoffentlich alle schon im Gefängnis. Also mit Mord, es gibt dann hinterher vielleicht so ein paar Dinge, mit denen ich vielleicht, wo ich auch aufpassen muss, wo ich vielleicht auch mal überführt bin, wenn es darum geht, kein falsches Zeugnis zu geben oder so. Aber Mord, also davon bin ich auf jeden Fall freigesprochen. Und wir sollten hier darauf achten, dass du sollst nicht töten, ein bisschen weiter gefasst werden muss. Und so ist es sehr passend, wie es hier in dem Katechismus heißt, unberechtigterweise das Leben unseres Nächsten zu nehmen, sowie alles, was daraufhin abzielt. Nun, das kann bedeuten, dass eine Tötung, ein unrechtmäßiger Mord beauftragt wird oder man eine Falle stellt. Hier in dem Beispiel aus Augsburg im 18. Jahrhundert. Der Mann hat seinen, sozusagen seinen Schwiegervater, er hat ihn nicht direkt umgebracht, aber er hat den Auftrag erteilt. Er hat die Frau überredet, Gift anzumischen und ihrem Vater zu verabreichen. Und so war er direkt involviert an dieser unrechtmäßigen Tötung des Mannes. Er wurde ebenso des Mordes schuldig erachtet, obwohl er nicht selbst das Gift in den Becher gegossen hat. Wir finden das auch bei David, der mit einem Brief veranlasst hat, dass der Mann von Bathseba, seiner Geliebten, ganz an die Front gestellt wird, in einen Hinterhalt geführt wird, sodass er stirbt. Oder Isabel, die den Weinberg Nabots unbedingt bekommen wollte und in eine Falle geführt hat, sodass falsche Zeugen um ihn herum waren und ihn beschuldigt hatten, ein Vergehen, eine Blasphemie, eine Gotteslästerung geäußert zu haben. Also es gibt eine Mitschuld am Mord durch Beauftragung oder durch eine gestellte Falle, sodass dass es auch auf eine unrechtmäßige Tötung abzielt. Aber es geht noch weiter. Schon das, was in unserem Herzen sich äußert und darauf abzielt, eigentlich das Leben eines anderen Menschen zu zerstören, wird in der Bibel schon eine unrechtmäßige Tötung, ja Mord im Herzen genannt. In Matthäus 5, Vers 21 und 22 heißt es im Rahmen der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raca, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Robert hatte da vor einigen Monaten eine gute Predigt zugehalten, auch gerade wenn es darum geht, ob man hier diese Unterscheidungen auseinandergliedern muss oder nicht. Aber die Kernaussage ist die: Es ist eine Übertretung des Gebotes, du sollst nicht töten, wenn wir unserem Nächsten zürnen. Wenn Zorn aufkommt, in einer Weise ein Hass aufsteigt in unserem Herzen, dass wir im Herzen oder mit den Worten so sehr gegen unseren Nächsten zürnen, dass wir wünschten, wir könnten sein Leben damit zerstören. Tatsächlich ist genau dieser Zorn und dieser Hass im Herzen der Ursprung von einem Mord. Ja, das, was zu einem Mord führt, ist gerade der Hass, dieser Wunsch, das Leben zu zerstören, weil ich mich so sehr daran ärgere, was jemand anderes tut. In 1. Johannes 3, Vers 15 heißt es: Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Johannes sagt nicht, jeder, der seinen Bruder hasst, wird vielleicht zum Menschenmörder. Allein die Tatsache, dass ich diesen Hass in mir halte, bleibend in mir trage, bedeutet, ich bin ein Menschenmörder. Und das ist nicht vereinbar mit dem ewigen Leben, mit dem Glauben in Christus. Auch da, wo wir diesem Zorn oder diesem Hass nähren, indem wir solch einen Hass auch anderer fördern oder sogar zur Gewalttat ermutigen. In Apostelgeschichte 9, Vers 1, da lesen wir über Saulus, der dann später Paulus genannt wird. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er schnaubte Mord. Im hebräischen Sprachgebrauch wird Zorn eben gerade dargestellt, wie so dieser Rauch, der aus der Nase kommt, so wie bei einem Stier, der sich bereit macht zum Angriff und schnaubt in den Staub. So wird der Zorn beschrieben. Und Saulus gehörte zu denen, die schnaubten Mord. Er wollte die Christen, die Jünger des Herrn, vernichtet sehen. Und dann sagt er selber in Apostelgeschichte 26, Vers 10, und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Ja, er förderte sowohl diesen Hass, er nährte diesen Hass bei sich selbst und auch bei anderen und förderte sogar dann die Tat des Mordes. Aber auch etwas, was mit darauf abzielt, zu einer unrechtmäßigen Tötung, kann die fahrlässige Tötung sein. Wie gesagt, 786 Mal kam es in Deutschland laut Statistik 2021 zu einer fahrlässigen Tötung. Das bedeutet, es war kein bewusster Plan, jemanden zu töten, aber ich bin so sorglos, so fahrlässig mit den Dingen umgegangen, die in meiner Verantwortung stehen, dass ich den möglichen Tod eines anderen billigend in Kauf genommen habe. Wir finden ein Beispiel im Alten Testament, wo es darum geht, wenn jemand ein Rind hat, einen Ochsen, und der bricht plötzlich aus und stößt jemanden so hart, dass der stirbt, dann kann man sagen, oh, das war ein Unfall. Aber wenn dem Besitzer von vornherein bekannt war, auch dieser Ochse, der ist unkontrollierbar, der macht das ständig. Und trotzdem sage ich, ach ja, aber das wäre für mich ein Geldverlust, wenn ich den jetzt schlachte. Ich führe ihn trotzdem immer wieder auf die Weide. Und dann geschieht so ein Unfall und jemand kommt ums Leben. Dann ist es fahrlässige Tötung. Ich habe einfach aus eigenen Motiven billigend in Kauf genommen, dass es leichtfertig zu so einem Unfall kommen kann. Oder vielleicht, heute würde man vielleicht sagen, wenn man einen Hund hat, der schon sehr, sehr verhaltensauffällig war und leicht Menschen gebissen hat oder so. Ja. Wir finden aber auch, was die Architektur angeht in der Bibel, dass in dem Gesetz Mose beschrieben wird, dass jemand, der ein Haus hat, dass er ein Geländer um sein Dach machen muss. Damals hatte man so die Fläche auf dem Dach noch so ein bisschen wie so eine Terrasse genutzt. Und man musste ein Geländer um das Dach machen, damit nicht versehentlich da jemand herunterfällt. Wenn man das nicht getan hat, dann galt es als eine Schuld, eine Straftat am Leben. Auch wenn man vielleicht nicht bewusst das gemacht hat, damit da jemand runterfällt, aber man hat es Man war unverantwortlich mit dem, was man hatte. Oder wenn man vielleicht sagt, beim Thema Brandschutz, was uns gerade beschäftigt, ja, wenn es zu einem Brand kommt und man wusste genau eigentlich, was für Regeln man hätte einhalten können, um Leben zu erhalten, und man hat sie einfach völlig missachtet. So ist es eine fahrlässige Tötung. Man nimmt hier die Zerstörung von Leben zu leicht in Kauf. Alles, was darauf abzielt, das Leben zu zerstören, ist ein unrechtmäßiges Töten. Nun, gerade bei der fahrlässigen Tötung muss man ein bisschen aufpassen. Man kann dieses Gebot überinterpretieren. Ich las von einem Pastor, der sagte, in seiner Studienzeit, da hatte er eine Pause zwischen zwei Einheiten, und er musste noch irgendwie eine Aufgabe erfüllen und hatte nur noch wenig Zeit und ist schnell zu einem Fastfood-Laden gelaufen und hat sich Pommes geholt und saß dann dort auf einer Bank, und dann kam einer seiner Professoren und beugte sich zu ihm und sagt, du sollst nicht töten. Und er war es verwundert, und aber die Interpretation dieses Lehrers war, so ein ungesundes Essen ist sozusagen schon fahrlässige Tötung und eine Übertretung des sechsten Gebotes. Und wir kommen vielleicht zu dem Verständnis, wie gefährlich das sein kann. Ja, wenn jetzt alles, was nur auf irgendeine Weise meiner Gesundheit schaden könnte, so interpretiert wird, dass ich damit mein eigenes Leben missachte und damit das sechste Gebot übertrete, da kommen wir in gefährliche und auch manipulative Interpretationen. Das heißt, eigentlich ist dieses Wort sehr, sehr gut genommen, alles, was darauf abzielt, dieses Leben zu nehmen. Ja? Der Pastor sagte dann, er entgegnete diesem Professor, also für diesen Moment erhält es eher mein Leben, als dass es nimmt. Also es gibt das Verbot, unrechtmäßig das Leben zu nehmen, und alles, was darauf abzielt, inklusive einen Zorn und einen Hass in unserem Herzen zu nähren, der schon eine Art seelischer Mord ist. Das bedeutet zweitens, wozu fordert uns das Gebot auf? Wir haben von einem Verbot gelesen. Was bedeutet es aber im Umkehrschluss? Was sollen wir daran lernen? Nun, es bedeutet, bewahre und fördere das Leben. In der 71. Frage heißt es im Katechismus, das sechste Gebot fordert jede berechtigte Anstrengung, um unser eigenes Leben und das Leben anderer zu bewahren. Das heißt, wir sind nicht nur aufgefordert, nicht jemanden unrechtmäßig zu töten, sondern eben auch keine notwendige Hilfe zu unterlassen. Wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand Not leidet, wenn jemand am Verhungern ist, dann soll ich ihn nähren und notwendige Hilfe nicht verweigern. Oder wenn ich sehe, wie jemand anderem das Leben bedroht wird, dann ist es eine Pflicht, dass ich schaue, wie kann ich so jemanden helfen, wie kann ich Leben bewahren und fördern. Wir finden das in dem Beispiel auch von dem barmherzigen Samariter. Ja, wo jemand von Räubern überfallen wird, und dann gehen zwei Leute einfach an ihm vorüber, wechseln die Seite des Weges und sie kümmern sich nicht drum. Ja, sie haben ihn nicht umgebracht, sie haben ihn nicht überfallen, aber dadurch, dass sie nicht bereit waren, den Nächsten zu lieben, wie Jesus es auslegt, dass sie nicht bereit waren, die notwendige Hilfe zu geben, haben sie sich schuldig gemacht an diesem Gebot. Es gibt noch eine Stelle in 5. Mose 24, wo es heißt, man soll nicht Handmühle und Mühlstein pfänden, denn damit pfändet man das Leben. Also selbst da, wo ich, wo vielleicht mir etwas zusteht, mir schuldet jemand was und ich nehme ihm das, was er für sein Leben, für seine Existenz nötig hat, dass er überhaupt am Leben bleiben kann, da soll ich es nicht nehmen, sondern Leben fördern und bewahren. Und dann, wenn wir verstehen, dass eben auch Zorn und Hass gemeint ist, beherrsche deine Gefühle. Wir finden in 1. Mose 4, Abvers 5, da heißt es, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Ja, Gott gibt Kain hier sogar noch eine Hilfe, zu sagen, jetzt ist es dran, deinen Zorn zu beherrschen. Lass nicht zu, dass es einfach weiter wuchert in deinem Herzen. Du musst es beherrschen. Aber er tat es nicht und er schlug seinen Bruder aus Hass. Nun, Mord und Totschlag, sie gelten anders als fahrlässige Tötung, als vorsätzliche Tötung. Das heißt, es ist verbunden mit einem Hass oder mit niederen Motiven oder mit, es war das Ziel, den anderen zu töten. Ja, und je nachdem, bei Mord ist noch besondere Skrupellosigkeit mit dabei. Aber diese Unterscheidung macht nicht nur das deutsche Strafrecht, sondern eben auch die Bibel darauf hinzuweisen, was geschieht hier eigentlich im Herzen? Was ist eigentlich, was sind eigentlich die Motive? Aus welchem Grund wurde etwas getan? War das tatsächlich nur ein Unfall? Finden diese Geschichten mit den Freistädten, den Levitenstädten, wo wirklich gesagt, oh, das war ein Versehen, das war ein Unfall, ich hatte überhaupt nicht diesen Plan. Und dann konnten die Juden dort in so eine Freistadt laufen und am Leben bleiben. Aber was wir lernen ist, dass wir auf unsere Gefühle achten sollten und sie beherrschen sollten, dass wir Zorn und Hass nicht dulden und nicht fördern in unserem Herzen, sondern verstehen, schon das selbst ist Sünde. Und vielmehr danach trachten, ein stilles, ein geduldiges, ein sanftmütiges Herz zu bewahren. Und vor allem, versöhne dich mit deinem Nächsten. Wir sollen den Frieden fördern, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen. Und in Matthäus 5, Vers 23, also direkt in der Fortsetzung zu dieser Erklärung, du sollst nicht töten, da sagt Jesus, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also dass jemand anderes mit dir zürnt, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Wir sollen versöhnungsbereit sein. Wir sollen Frieden fördern. Wir sollen, sofern es an uns liegt, die Dinge gebrauchen und ermöglichen, um möglichst Streit zu vermeiden und diesem Zorn keinen Raum zu geben. Und da, wo uns Unrecht getan wird, ruft die Schrift uns auf, dass wir dem Zorn Gottes Raum geben sollen und ihm die Rache überlassen. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Also das Gebot, es fordert uns auf, das Leben zu bewahren und zu fördern, die eigenen Gefühle zu beherrschen und Frieden und Versöhnung mit unserem Nächsten zu suchen. Gibt es auch eine Erlaubnis zu töten? Das ist die dritte Frage. Du sollst nicht töten. Wie umfassend ist eigentlich dieses Gebot? Nun, es gibt verschiedene Worte für töten im Hebräischen. Und hier in diesem Gebot ist nicht jede Form, jemanden zu Tode zu bringen, verboten, sondern jede unrechte Form. Deswegen schlagen manche vor, es besser mit "du sollst nicht morden" sagen. Obwohl auch das zumindest in der deutschen Rechtsprechung auch noch nicht ganz treffend ist, sondern vielleicht sogar fast ein bisschen zu eng gesehen wird. Auf jeden Fall, es geht darum, ein unrechtes Töten. Denn es gibt ein Töten, das mit diesem Gebot nicht gemeint ist. Zum Beispiel die Todesstrafe durch öffentliche Rechtsprechung. In unserem Beispiel am Anfang, da wurde dieses Ehepaar wegen des Mordes angeklagt. Das war eine Straftat. Und was wurde ihnen getan? Sie wurden vom Staat hingerichtet. In 1. Mose 9, Vers 6 heißt es, nachdem Noah wieder die Erde besiedeln kann, und da sagt Gott: Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Es gibt eine Art Strafe für Mord, die auch die Tötung die einschließt, aber eben nicht selber als eine Sünde oder Straftat gewertet wird. Und das ist aber da, wo es nicht einfach eine persönliche Rache ist, sondern eine von Gott geregelte Institution. Viele glauben, dass es hier sozusagen der erste Hinweis auf eine staatliche Ordnung ist. Wir finden im zweiten und auch im fünften Buch Mose sehr, sehr viele Fälle, wo sogar dazu aufgerufen wird: Oh, bei dieser Sünde dürft ihr diese Person nicht am Leben lassen, sondern sie soll unbedingt sterben. Zuletzt Römer 13, Vers 4: Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie, das ist die staatliche Obrigkeit, trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Und dieses Schwert ist hier ein Symbol der Strafgewalt und zuletzt sogar der Todesstrafe, die ein Staat vollziehen kann. Das heißt, mit "du sollst nicht töten" ist nicht gemeint, dass es Straftaten gibt, die durch ein Gericht mit dem Tode bestraft werden können. Nun, in Deutschland haben wir keine Todesstrafe mehr, deswegen war das Beispiel hier aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt einige Länder, die haben noch eine Todesstrafe, aber man kann sich nicht auf dieses Gebot beziehen und zu sagen, deswegen dürfen wir keine Todesstrafe haben, weil es doch heißt, du sollst nicht töten. Diese öffentliche Rechtsprechung ist nicht damit gemeint. Auch nicht die Selbstverteidigung. In 2. Mose 22, Vers 1, da heißt es: falls der Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen wird, sodass er stirbt, so ist es ihm keine Blutschuld. Das heißt, ich habe nicht vor, ich habe nicht jemanden aufgelauert, aber da kommt ein Dieb, bricht in mein Haus ein und ich habe vielleicht Sorge, dass er meine Familie oder mich erschlagen könnte, und ich verteidige mich und er kommt dabei um. Selbstverteidigung gilt nicht automatisch als Tötung. Nun, auch da gibt es gewisse Kriterien, die man einhalten sollte. Sogar in der Bibel spielt dann plötzlich die Rolle, geschieht es nachts oder tags, wie viel Einsicht hatte man, ja, wie sehr konnte man, wie gut konnte man die Situation beurteilen und so weiter. Auch in der deutschen Rechtsprechung bedeutet das nicht, sobald ich irgendwie einen Dieb erschlage, habe ich nichts zu befürchten. Aber du sollst nicht töten bedeutet nicht, du darfst keine Gewalt anwenden, um dich zu verteidigen. Das bezieht sich auch auf den Krieg. Es gibt so einige christliche Strömungen, christliche Bewegungen, die Pazifisten sind. Das heißt, sie lehnen jegliche Form des Krieges und des Gebrauchs von Gewalt ab und sagen: Nein, es heißt in den 10 Geboten, im 6. Gebot, du sollst nicht töten, also ist das unvereinbar mit dem Militärdienst oder unvereinbar damit, dass man einen Krieg führt. Aber es gibt berechtigte Kriege. Nun, das ist durchaus ein etwas komplexeres Thema, aber wir finden zum Beispiel bei einer Situation wie jetzt in der Ukraine, wo ein anderer Staat einfach hineinmarschiert, das Recht, sich auch militärisch zu verteidigen, ohne dass man damit das sechste Gebot automatisch übertritt oder auch zur Befreiung vielleicht von anderen oder in einer Notsituation so, wie es die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, von dieser deutschen Herrschaft zu befreien. Es war nach unserer Einschätzung ein gerechter oder ein rechtmäßiger Krieg, der nicht als Blutschuld, als Straftat, als Übertretung des sechsten Gebotes gewertet werden kann. Noch ein Hinweis: Als die Soldaten zu Johannes dem Täufer kamen und fragten, was sollen sie tun, wenn sie glauben, hat Johannes der Täufer nicht gesagt, also ihr müsst auf jeden Fall erstmal euren Job aufgeben, sondern er hat nur gesagt, begnügt euch mit eurem Sold, gebraucht nicht unnötige Härte und dergleichen. Und so gibt es einige gute Hinweise, dass auch ein Kriegsdienst nicht automatisch eine Übertretung des sechsten Gebotes ist. Es gibt auch noch ganz seltene Fälle von medizinischen Notfällen. Ich nenne es nur mal, dass es manchmal vorkommen kann, ja, dass es wirklich zur Wahl steht. Zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes, überlebt die Mutter oder überlebt das Kind. Und man muss irgendwie diese harte Wahl treffen, wenn man einfach es lässt, werden beide sterben. Und man muss irgendwie zum Beispiel einer Person die nötige Hilfe unterlassen oder dergleichen. Aber das sind sehr, sehr seltene Fälle heutzutage. Aber wichtig ist, es gibt Formen, das Leben zu nehmen, die nicht als eine Übertretung des sechsten Gebotes zu sehen sind. Aber als unrechtmäßiges Töten gilt, anders als oftmals in der öffentlichen Meinung, die Abtreibung. Sogar in der Statistik. Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 83 Morde an Kindern im Mutterleib. Und sie werden geführt, zumindest noch, als Straftat gegen das Leben. Man nennt es beschönigend Schwangerschaftsabbruch. Aber es gilt als eine Straftat gegen das Leben, als ein Mord an Kindern. Aber auch dass die Tötung auf Verlangen, es wird Euthanasie genannt, das heißt ein guter Tod übersetzt oder ein schönes Sterben. In Deutschland gab es im Jahr 2021 20 Tötungen auf Verlangen. Das heißt, jemand will nicht mehr leben und er bittet jemand anderen, ihm beim Sterben zu helfen. Er bittet jemand anderen, dafür zu sorgen, dass das eigene Leben aufhört. Nun, das kann halt durch eine aktive Art von Vergiftung oder dergleichen stattfinden oder durch eine bewusste, einen bewussten Verzicht auf eine Weiterbehandlung oder sowas. Allerdings nicht alle lebenserhaltenden Maßnahmen gelten als Euthanasie. Es gibt manchmal Fälle, wo dann Ärzte sagen, okay, wenn wir jetzt dich noch an alle Maschinen anschließen, dann lebst du vielleicht noch 3 Monate länger oder sowas. Und nicht jede Form, das bedeutet nicht, man muss alles nur irgendwie erdenklich Mögliche zur Lebenserhaltung an Medikamenten oder an Maschinen gebrauchen. Aber Euthanasie ist diese bewusste Herbeiführung, ich will jetzt sterben. Obwohl eigentlich Chancen da wären, das Leben noch weiterzuführen. Und zuletzt viertens, warum unrechtes Töten verboten ist. Warum dürfen wir eigentlich nicht jemanden erschlagen? Warum dürfen wir nicht sagen, so wie Lamech, der Nachkomme von Kain, mir hat da jemand eine Beule zugefügt, ich habe ihn erschlagen. Nun, zum einen geht es um das Wesen der Tat. Jemanden das Leben zu nehmen, ist unwiderruflich. Es ist völlig zerstörend. Du kannst nicht jemanden umbringen und hinterher sagen, ah, ja, war nicht so gemeint, Entschuldigung, ich mach's wieder gut. Es ist unwiderruflich. Damit wird ein Leben zerstört und oftmals noch viele andere Leben mit beeinflusst, negativ. Es ist aber nicht nur zerstörend für so einen kleinen Kreis, sondern wenn das erlaubt ist, zerstört es jede Form von Gesellschaft. Dann herrscht absolute Anarchie. Zur Zeit Noahs, da klagt Gott in 1. Mose 6, Vers 13, die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Erfüllt von Gewalttat. Jeder gebraucht Gewalt, um sein eigenes Recht durchzubringen. Und deswegen ist dann in 1. Mose 9 nach der Sintflut, dass ein Gebot gegeben wird, jemand, der das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Es muss eine Regulation stattfinden, dass nicht einfach Mord und Totschlag einfach gewährt wird, sonst zerstört es jede Form der Gesellschaft. Und es ist natürlich auch eine Verletzung der Liebe. Das Prinzip Liebe deinen Nächsten wie dich selbst wird durch die unrechtmäßige Tötung auf die wohl drastische Weise der Lieblosigkeit übertreten. Das ist die drastischste Form der Lieblosigkeit. Und die Bibel sagt immer wieder, das vergossene Blut, es schreit. Es schreit nach Rache, wie das Blut Abels oder selbst die Seelen der Märtyrer im Himmel. Von 1. Mose bis Offenbarung finden wir diese Hinweise, dass diese unrechtmäßig vergossene Blut es nach Wiedergutmachung schreit, weil es so sehr die Liebe verletzt. Aber auch der Wert des Menschen. Der Mensch ist geschaffen im Bild Gottes. Das ist die Erklärung in 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Selbst nach dem Sündenfall, wo das Bild Gottes, das Adam einst besaß, fast so sehr verunstaltet wurde, sagt Gott dennoch, ja, nach dem Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Und das gibt dem Menschen einen höheren Wert als zum Beispiel das Leben von Tieren. Wir haben die Erlaubnis, Tiere zu töten. Nun, das bedeutet auch nicht, dass man jeder Grausamkeit nachgehen darf. Aber in Matthäus 10, Vers 31 heißt es, fürchtet euch nur nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Es gibt so manche Richtungen, die sagen, also jede einzelne Form von Leben ist alles gleich wert. Die Bibel sagt nein, das Leben von Menschen hat mehr Wert, weil es in dem Bild Gottes geschaffen wurde. Und deswegen ist die Sünde gegen das Leben eines Menschen von einer viel größeren Verdorbenheit und Strafe verdient größere Strafe aufgrund des Bildes Gottes in dem Menschen. Und zuletzt das Wesen und Ziel Gottes. Jesus ist der Fürst des Lebens. Er ist das Leben der Menschen, heißt es. Gott zu kennen ist wahres Leben. Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Er ist es, der das Leben in sich selbst hat und uns Leben gegeben hat. Er ist der Ursprung allen Lebens. Aber Mord, unrechtmäßige Tötung, ist die verbrecherische Auflehnung gegen Gottes Absicht und Ehre. Gegen dem, was ihm gehört, das Leben, es zu nehmen, ist ein Raub an Gott. Und es ist ein teuflisches Werk. Jesus sagt, der Teufel ist von Anfang an, was? Ein Menschenmörder. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wir finden also, dass dass dieser die Vernichtung der Menschen zu begehren, dieser Zorn, dieser Hass gegen den Menschen und alles, was darauf abzielt, den Menschen zu vernichten, es ist teuflisch und entspricht nicht dem Wesen Gottes und seinem Ziel, seiner Ehre. Aber am Kreuz von Golgatha, am Tod von Jesus Christus, sehen wir, was wir verdient hätten. Die Todesstrafe für unsere Sünden, für all den Hass in unserem Herzen und all die vielen Übertretungen des Gebotes Gottes. Aber wir sehen, dass Gott Jesus Christus gesandt hat, um stellvertretend für uns die Strafe zu tragen, die Todesstrafe zu erleiden. Und ohne Blutvergießen findet keine Vergebung statt. Der neue Bund der Gnade, er ist aufgerichtet auf dem Blut Christi, weil er für uns die Todesstrafe erduldet hat vor dem Gericht Gottes, damit unsere Sünden bezahlt sind und wir versöhnt sein können mit Gott und so wahres und ewiges Leben erfahren dürfen. Möge der Herr uns Gnade geben, dieses Gebot richtig zu erfassen, uns zu befolgen und uns zu freuen und nicht nur das leibliche Leben zu fördern, sondern eben auch das geistliche. Der Satan wurde zum Menschenmörder, indem er erst vom Wort Gottes weggezogen hat und so auch zum Tod des Leibes geführt hat. Und wir wollen es anders tun. Wir wollen durch die Verkündigung des Evangeliums hinführen zum geistlichen Leben und darauf folgend das ewige Leben in der Herrlichkeit. Möge der Herr uns dafür Gnade geben. Amen.